Die folgende Episode des Kulturstammtischs wurde im Rahmen einer Ausstellung aufgezeichnet, die bereits vorbei ist. Selbstverständlich empfehlen wir jede weitere Ausstellung der Pop-Up Art Galerie Goldrausch.
Kultur.
Cultura.
Kultur.
Cultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Oder auch, mein Name ist Hallo und herzlich willkommen am Dada. Es geht in dieser heutigen Episode um Dada, eine künstlerische und literarische Bewegung, die öfters auf durch Zufall gesteuerte Aktionen basiert hat. Zu Gast sind wir in der Kunst-Pop-Up-Galerie Goldrausch in Zürich, wo gerade 110 Jahre Dada gefeiert werden. 1916 in Zürich gegründete Bewegung, und zwar nicht allzu weit von dieser Galerie entfernt. Ein unübliches Jubiläum, mal nicht die 100 Jahre oder die 50 Jahre, sondern die 110. Noch besser wäre natürlich 111 gewesen, aber ja, wer weiß. Und nun wollen wir über diese Bewegung reden und über ihre Aktualität in heutiger Zeit. Und zwar mit der Künstlerin Janet Berrettini, die diese Ausstellung bestreitet mit ihren Werken. Über die werden wir sicher noch reden. Adrian Notz, Kurator, Dozent und ehemaliger Direktor und künstlerischer Leiter des Cabaret Voltaire in Zürich. Und Raphael Urweider, Lyriker und Theaterautor. Ja, die Frage ist gestellt, worin besteht denn die Aktualität dieser Bewegung, die nun doch schon ein bisschen über ein Jahrhundert alt ist und trotzdem irgendwie überdauert hat? Ich gucke mal in die Runde, wer will.
Also ein einfacher Ansatz wäre zu sagen, dass wir heute immer noch darüber reden, ist quasi ein Zeichen dafür, dass es irgendwie aktuell ist. Und in meiner Tätigkeit im Cabaret Voltaire habe ich auch gemerkt, dass es immer so etwa im pubertären Teenageralter entdeckten viele Menschen Dada, weil es diese rebellische Dimension hat. Und ich habe gerne gesagt, dass es einerseits gibt es quasi Dada als Bewegung und dann gibt es aber auch Dada als Geist oder Esprit.
Als Denkensart.
Als Denkensart. Und ich glaube, die Bewegung ist klar einordnenbar und der Geist ist das, was eigentlich immer wieder weiterlebt.
Mhm.
Also ich sehe den Dada wie einen Weg, eine Tür, das würde hier in Niederdorf geöffnet, gefunden. Und dieser Weg geht weiter. Es ist so wie in der Lascaux-Höhle Wanderung, Kinder diese Höhle gefunden. Und diese Höhle schickt immer noch Nachrichten über unsere Geschichte. Und ich denke, den Weg von Dada ist immer noch gültig und jetzt in dieser Zeit noch mehr.
Auf das werden wir sicher zurückkommen. Raphael, noch als Letzter.
Ja, ich finde halt auch, es ist sehr gut gealtert. Also es gibt andere Kunststile oder Richtungen oder Bewegungen, die dann irgendwie einmal ein bisschen Patina kriegen und vielleicht auch zu überschwänglich sind oder so. Aber Dada ist halt auch sehr auf eine gute Art nicht nur rebellisch, sondern auch ein bisschen distanziert, also vom Machen her. Also ich habe jedenfalls in meiner Arbeit als Autor Dada sehr geliebt, als eben auch als Teenager, weil ich ja endlich mal was anderes schrieb als nur über mich zum Beispiel. Also man hat einfach auch durch diesen Antisinn oder Unsinn oder das wird die Sprache als Material einfach sehr sichtbar und man sieht, dass es eben gemacht ist und das, finde ich, hat heute auch immer noch Gültigkeit. Ja.
Bevor wir zur konkreten Arbeit hier drin kommen, hat es eventuell auch mit einer Distanz, du hast von Distanz gesprochen, mit einer Distanz zum jeweiligen Zeitgeist zu tun?
Ich weiß nicht, wie man Distanz in dem Sinne definieren würde, aber also ich glaube, was für mich immer spannend war und ist auch diese, vielleicht das Hinterfragen, das kritische Hinterfragen des Zeitgeists oder den mit absurden Mitteln, aber auch mit kritischen Mitteln oder Methoden befragen und umdrehen quasi. Und ja, und ich glaube, was vielleicht noch als Anschluss an die Frage von vorhin, ich glaube, was halt damals vor 100 Jahren auch mit heute sehr ähnlich ist, ist halt, ich sage, dieser technologische Fortschritt, der damals stattfand. Natürlich, der Erste Weltkrieg war direkt vor der Tür. Heute haben wir auch ein paar Kriege, nicht mehr oder weniger, also fast so direkt, genau, in der Ukraine. Und es hat so dieses Verhältnis der KünstlerInnen aus allen verschiedenen Disziplinen zu diesem technologischen Fortschritt, das mich jetzt in meinem neuen Leben nach Dada quasi wieder zu Dada zurückgebracht hat, auch ein bisschen.
Da werden wir sicher noch darauf zurückkommen, was das genau beinhaltet. Jetzt machen wir mal einen Blick herum, hier in diesem Raum, am Goldrausch-Pop-Up-Galerie. Janice, du hast diese Arbeit hier bestritten. Natürlich, der Einfluss ist von Dada. Die Arbeit besteht aus Schrifttafeln, in denen dann verschiedene Textsorten zu einem neuen Text zusammengeführt werden. Ich gebe mal ein Beispiel, mein Klon und ich, wer ist schuld, wäre zum Beispiel eine. Oder jetzt die teuerste Kunst der Welt an den Herd. Wissen das jetzt, wie ist denn die Arbeit entstanden eigentlich?
Ja, also ich habe am Anfang die Collage-Technik von Tristan Tzara genommen und habe ich am Anfang auch ein bisschen so spielen und in Komposition her. Aber dann nachher bin ich mehr interessiert an den Spruch zum Umdrehen und die Nachrichten umdrehen. Und das finde ich von der berührt mich von Dada, ist diese menschliche Seite anrufen. Das war der Plan von Industrialisation in der Zeit. Und wir jetzt haben hinten diese Hochtechnologie. Und was bleibt menschliche? Und dann genau in diesem Spruch, mein Klon und ich, wer ich schuld? Ich sprich ganz deutlich über diese Anfrage. Also ich habe diese Projekte von 10 Jahren eingepackt und wieder draußen genommen, dank Daniela Hediger. Und ich revidiere diese Lesungen noch einmal. Und eine Freundin hat mir gesagt, es ist wie ein Orakel, weil von 10 Jahren die Anfragen bleiben immer noch offen und die Sprüche bleiben auch offen zum Denken darüber. Ja.
Was ich sehr schön fand an der Arbeit ist, dass du hast es ja am 4. Februar, hast du gesagt, angefangen und dann jeden Tag 100 Tage lang. Fast wie eine Hommage an Dada, oder?
Ja.
Und ich habe auch, als ich im Cabaret Volta war, haben wir gesagt, wir feiern 165 Feiertage. Und ich bin dann auch jeden Morgen um 6.30 Uhr und habe eine Dadaistin, einen Dadaisten vorgestellt. Also wir haben ein bisschen Ähnliches gemacht, quasi wie so, man könnte sagen, ja, Dada geehrt, indem wir schön fleißig jeden Tag quasi das Gleiche gemacht haben, sozusagen. Ich finde es sehr schön, als ein Resultat einer sehr langen Performance im Prinzip, also 100 Tage lang.
Ja, und das war vom physisch, also für Zeitung druckte, an Internet. Das war mein erstes Projekt in Instagram. Ich habe keine Ahnung, was sollte ich mit Instagram machen. Und dann ist in Instagram jeden Tag publiziert, bevor 12 Uhr. Und so habe ich angefangen, eine Gesellschaft zu treffen. Leute, das verstanden diese Idee, diese Konzepte. Und nachher wollte ich auf den physisch wiederbringen. Und das ist auch über Zeit eine Anfrage. Die Nachrichten sterben am Tag, kommen neue Nachrichten. Aber diese Botschaften sterben nicht. Und das ist diese Spiele mit der Zeit her, oder? Dafür ist nach 110 immer noch in der Zeit bleiben. Ja.
Ja, ich finde die Ausstellung auch sehr schön und eben, ich glaube auch, dass, also ich hätte jetzt nicht gesagt, wie, also ich könnte jetzt nicht sagen, wann das gemacht wurde. Also es ist wirklich, wie du sagst, wirkt sehr aktuell. Und ich glaube, es eben wirklich auch damit zu tun hat, dass es die Sinnlehre auch ein bisschen zeigt von Schlagzeilen, weil eben die Schlagzeilen durcheinander gemischt werden, merkt man auch, wie viele Wörter aus Müll man eigentlich die ganze Zeit braucht oder denen man begegnet. Und mich hat es auch erinnert an eine Aussage von einem Künstler des Prager Poetismus, das war ja fast gleichzeitig ein bisschen später als Dadaismus. Und der hat mal gesagt, ja, wenn ich Tisch schreibe, sieht niemand einen Tisch. Aber wenn ich den Tisch vor dem Fenster durchfliegen lasse, dann sieht man den Tisch. Weil man muss die Objekte aus ihrer vertrauten Umgebung rausnehmen, damit man sie überhaupt wieder sieht und wahrnimmt und nicht nur das Wort, einfach das leere Wort dasteht. Und ich glaube, das hast du auch ein bisschen gemacht. Du hast Worte aus den Zusammenhängen rausgerissen und neue Zusammenhänge geschaffen. Und dadurch treten die Worte auch hervor. Und das finde ich schon sehr schön, ja.
Da können wir gerade anschließen. Die Frage ergibt sich natürlich, wie viel ist dabei Zufall? Wie viel, also du hast jetzt irgendwie, was weiß ich, 20 Schnipsel vor dir und hältst die aneinander und dann guckst du, was ergibt das? Oder sammelst du schon mit einer Absicht diese Texte?
Also von dem Prozess her, ich habe einen ganzen Tisch durch den Zeitservier mit den Worten. Und manchmal war ich um 11 Uhr verliebt auf ein Wort und ich wollte etwas sagen mit diesem Wort und ich habe keine Lösung gehabt. Und dann ich sollte wieder anfangen und dann manchmal habe ich nur 15 Minuten zum etwas fotografieren und ausgeben. Und das hat mich diesen Druck, ich liebe es sehr. Ich funktioniere sehr gut unter Druck. Und dass diese Disziplin jeden Tag, das hat mich in eine Flow gebracht und meine Familie verrückt gemacht, weil das war zu Hause und mein Mann war mein Editor, weil ich brauchte, schau mal, was ist der Spruch von heute? Und dann hat er gesagt, er hatte gelacht manchmal und dann ich habe gesagt, das ist gut. Und dann hat er gesagt, ich als Deutschsprecher werde nicht so etwas bauen. Aber es ist gut. Brauchst du hier eine N oder eine E? Und das war.
Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Könntest du so etwas auf Spanisch auch? Oder war die Distanz zum Deutsch wichtig jetzt für diese Arbeit?
Ja, ich habe von 2012 mich entschieden, Deutsch zu reden.
Okay.
Und dann. Das war für mich wichtig, da aus Deutsch machen, nicht aus Spanisch.
Ja.
Also ich als Venezolanische und war von Mexiko 6 Jahre, ich war begeistert, hier zu sein für die 100 Jahre da. Das war für mich ein Geschenk meines Lebens. Mhm. Ja.
Kennst du einen mexikanischen Dadaisten?
Vielleicht Abraham Cruz Villegas wäre eine.
Oder die Estridentistas gab es ja auch. Aber ich meinte eigentlich, es ist eigentlich ein Schweizer, der Arthur Cravan war ein Boxer und Poet, Neffe von Oscar Wilde. Und er ist dann 1918 ist er nach Mexiko gekommen und ist dann zuerst in Mexico City, hat auch geboxt dort und ist dann im Süden von Mexiko, in Oaxaca, dort verschwunden und verschollen. Er war zusammen mit Mina Loy, das war eine Dichterin, auch eine Frau, die, glaube ich, halt das erste feministische Manifest geschrieben hat. Und die Geschichte ist, dass sie dann mit einem Schiff nach Buenos Aires gefahren ist, vielleicht zu Borges, und er wollte mit einem Schiff nachfahren und ist dann aber verschwunden. Aber wahrscheinlich ist er eher irgendwie umgekommen in Mexiko, weil er zu provokativ war oder sowas.
Wow, interessant.
Interessante und auch sehr poetische Geschichte mit einem unklaren Ende. Das ist ja immer das Schönste an der Poesie. Jetzt, Raphael, du als Lyriker, kennst du diese Arbeitsweise, die Jeanette vorher geschildert hat?
Ich habe jetzt gerade gedacht, die Arbeitsweise klingt gar nicht so dadaistisch. Also eben, du redest von Disziplin und Regelmäßigkeit und so. Aber eben, ich denke halt, dass oft das Resultat nichts mit der Arbeit zu tun, also wie es entstanden ist. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt, ich meine, wenn man manchmal Kunst sieht, denkt man ja, der war doch besoffen, wenn er das gemalt hat oder so. Dabei ist es ja oft so, dass die Leute dann irgendwie eigentlich sehr nüchtern vorgehen. Und also für mich war halt Dadaismus schon auch sehr wichtig, weil ich in einer Zeit in die Schule ging, wo man einfach nur sogenannte Nachkriegsliteratur gelesen hat. Und das war alles immer sehr ernst und sehr sinnbeladen.
Es hat und auf den Krieg bezogen.
Und sowieso. Natürlich sehr auf den Krieg und das Leiden bezogen und so. Und düster. Und diese erfrischende Sinnlosigkeit hat mich schon auch ein bisschen befreit dann. Ja. Und ich habe gedacht, vor dem Krieg, da gab es ja auch Literatur und Leute und so weiter. Und das war ja lange nach dem Krieg. Eben, sagen wir mal, war kaum irgendwelcher Dadaismus greifbar. Also es war sehr schwierig irgendwie, wurde nicht mehr wirklich gedruckt, länger bis vielleicht fast in die 60er Jahre, wenn mir das recht ist.
Es ist vielleicht sogar, ich würde eher sagen, ich würde fast das Gegenteil behaupten, weil Dada ja eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig entdeckt wurde.
Ja, okay.
Und
ja,
das war ja die Zeit in den Ende 50er, Anfang 60er Jahren, wo dann die alten Herren, es waren vor allem die Männer, die das dann gemacht haben.
Die Wiener Gruppe oder so?
Nein, ich meine die Dadaisten, also Raoul Hausmann und so weiter oder Duchamp und so. Die haben dann alle, als man gemerkt hat, oh, Dada ist irgendwie en vogue, haben sie alle ihre Geschichte von Dada publiziert und ihre Dada-Historie geschrieben. Oder auch das Buch von Welker, das du mir gezeigt hast, ist ja auch aus dieser Zeit. Das ist so 1966.
Das kam, also 1944 war die erste Auflage, ja. Und dann 1966.
Genau. Ein Stichwort ist jetzt wieder aufgekommen bei euch beiden, nämlich das mit dem Alter. Warum ist denn das so attraktiv, wenn man so diese, wie hast du gesagt, diese erfreuliche Sinnlosigkeit?
Erfrischende Sinnlosigkeit.
Ja. Warum ist das besonders attraktiv für Leute, die 17 oder 18 sind?
Ich glaube, weil man in der Schule oder an der Uni eigentlich zu Sinn gezwungen wird. Man muss eigentlich alles, was man macht, muss irgendwie sinnvoll und nachvollziehbar sein. Und ich glaube, das Rebellische ist eben auch das sich verweigern der Logik verweigern eigentlich auch wahrscheinlich und dann eine Freiheit spüren dadurch, ja. Und für mich war das schon sehr wichtig eben auch, also ich bin dann über Dada dann eben zur Wiener Gruppe gekommen und so weiter und die ganzen Nachkriegs, das war ja auch eine Protestbewegung nach dem Krieg, die auch mit sehr, sagen wir mal, ähnlichen Mitteln Sinnlosigkeit oder auch schockiert hat. Also die hat wirklich Wien schockiert mit irgendwelchen komischen Umzügen in seltsamen Kostümen und Manifeste vorgetragen ohne wirklichen Inhalt und so weiter. Und die Eintonmusik wurde erfunden in dieser Zeit und solche Dinge. Und das hat halt schon was, also wir haben dann auch als Gymnasiasten Lesungen gemacht, also Data-Lesungen gemacht und Musik dazu und so und haben uns sehr künstlerisch gefühlt dabei natürlich.
Also ich denke, dass wir müssen auch denken über Monte Verità. Also Dada, ich denke, ist krass voll, weil war in der Stadt Zürich und da war schon eine Szene getroffen, aber die Dadaisten haben viel zu tun mit den Monteveritanern, die schon in Ascona skandalisiert haben und auch über das schönste Stadtleben in Frage gestellt.
Dada ist wahrscheinlich vegetarisch.
Ja, und Hippie auch.
Ja, ich habe das immer so verglichen, dass es war ja eine Zeit während dem Weltkrieg, wo ja ganz viele Ideologien aufkamen, also Kommunismus, Sozialismus, Pazifismus und so weiter. Das ist vielleicht eher hier in Zürich. Es gab ja auch einige Anarchisten und Pazifisten, die zu der Zeit hier waren. Und auf dem Monte Verità war es ja dann eher Vegetarismus oder Nudismus oder Theosophie und so weiter. Das waren quasi die Hippies und hier in der Stadt die Punks. Und die Brücke haben dann eigentlich die Laban-Tänzerinnen gemacht, weil sie quasi einerseits im Sommer dort nackt im Wald und am See tanzen waren und dann hier mit Sophie Teuber zum Beispiel, die auch eine Laban-Tänzerin war, aber dann auch mit den Dadaisten hier vor Ort, die dann mehr so Background-Music gemacht haben, haben sie dann in der Galerie Dada Performances gemacht zusammen. Und so sind dann auch die Dadaisten wieder auf den Monte Verità gekommen und Hugo Ball ist ja auch da in der Nähe gestorben, obwohl er, glaube ich, nie wirklich so ein Monte Verità. Er war mehr so der Einsiedler, Mystiker-Typ.
Aber er wurde dann, glaube ich, schon ziemlich gläubig, oder nicht, im Alter? Oder täusche ich mich da?
Ja, also...
Also religiös in dem Sinne.
Im Alter ist ein bisschen übertrieben, weil er mit 40 gestorben ist.
Also ja, ja, gut, aber im späteren Leben so, ja. Genau.
Ich weiß nicht, ich glaube, also für mich war er eigentlich immer schon religiös, weil es gab ja, es gibt ja dieses berühmte Bild von ihm als Bischof, magischer Bischof hier im Cabaret Voltaire, wo er Lautgedichte vorträgt und das dann auch so anfängt zu lamentieren wie ein Priester in der Kirche, in der katholischen Kirche. Und er kommt ja aus Süddeutschland, in Pirmasens, wo er auch Ministrant war und so. Und er schreibt ja auch in seinen Memoiren, dass er, als er das, als er so lamentiert hat, hat er sich wieder daran erinnert, als er auch ein Teenager war und an den Lippen des Priesters hing. Das hat jetzt eine ganz neue Konnotation heutzutage. Aber ich glaube, das war nicht so gemeint. Und er sagt ja auch in seinem Dada-Manifest, dass er dann später in das zur Waag vorgetragen hat, dass wie erlangt man die ewige Seligkeit, indem man Dada sagt. Und dann noch später, 23, hat er dann tatsächlich über Mystiker geschrieben, hat das byzantinische Christentum. Und dort sagt er auch in seinem Tagebuch, als mir Dada begegnete, wurde ich von Dionysius gerufen. Also Dionysius Areopagita, D-A-D-A. Also für ihn war es im Prinzip Dada schon eigentlich eine spirituelle Erleuchtung, aber ist dann später wieder sehr stark zum Katholizismus zurückgekehrt. Ja.
Die Zeit des Teenagertums, wieder die Jugend, wo man ganz heftig auf der Sehnsuche ist natürlich, oder?
Genau.
Dann führt uns das wieder zu der Frage, warum ist das dann besonders attraktiv, dieses Dada?
Ja, da müssten wir vielleicht jetzt Psychologen und Psychologinnen herbeiziehen oder HirnforscherInnen. Der Frontalkortex ist ja in der Zeit, entwickelt er sich erst gerade richtig. Vielleicht ist es deshalb empfänglicher für Dada, weil man noch nicht so rational denken kann. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, und das deckt sich auch mit dem, was du gesagt hast, Raphael, ist ja dann auch, es gibt ja viele Kunstbewegungen, wie zum Beispiel auch Punk oder die Situationisten und so weiter, die ja alle dieses Auflehnen gegen die Norm haben. Und das ist natürlich etwas, das wir als Teenager eh tun müssen, um quasi erwachsen zu werden.
Ja, und eben das, also es war für mich auch eben Auflehnung gegen die Syntax, Auflehnung gegen den Satzbau. Es war wirklich eine tiefe Bewegung für mich. Also so. Und das macht ja schon irgendwie Spaß im Kopf, wenn man Unsinn, also in Anführungszeichen Unsinn produziert. Es ist schon auch, finde ich, hat was Lustiges, ja. Also Teenager sind oft depressiv und vielleicht ist es eine Möglichkeit, auch ein bisschen fröhlich zu werden. Also ich habe da immer als etwas Fröhliches empfunden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja.
Ich habe als Teenager mich tatsächlich mehr für Surrealismus interessiert. Und dann erst Dada nebenbei. Und wir haben auch das so ein bisschen, wie du auch erklärt hast, so ein bisschen reenacted. Also so diese Bars, wo man dann, was weiß ich, Poker spielt und Jazz hört und oder auch spielt und raucht und liest und ja, so schweren Wein trinkt, Goloas-Zigaretten. Also auch Existenzialismus.
Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, schwarz gekleidet und ein schwarzes Beret drauf. Genau.
Ja, für mich ist total anders. Ich bin aufgewachsen in Caracas und ich war schon vom 8 Jahre fast ein Straßkind. Ich habe immer auf die Straße gespielt mit meiner Welle und meinen Freunden. Wenn du über Mexiko denkst, das sind die Hauptsache vom der Alltag des Surrealismus. Also es ist schon, in Venezuela hast du die Realismus, magische Religios. Also es ist schon, die Kultur ist schon umgedreht. Dafür habe ich mich hier in Europa so gewohnt mit den Dada-Idee. Oder? Das habe ich wirklich mich gespiegelt.
Okay,
sehr gut.
Ja. Jetzt was anderes, Adrian, du hast angesprochen, dass es dir wieder begegnet in deiner Arbeit und das passte zur heutigen Zeit. Jetzt möchte ich diesen Faden mal aufgreifen.
Okay.
Wie denn?
Wie denn? Also meine heutige Arbeit, ich bin eigentlich, was parallel ist zu Dada und zu dem, was ich nach der Pandemie gemacht habe, ist quasi AI, ist, dass ich von beidem, als ich angefangen habe, keine Ahnung hatte. Und als ich bei AI angefangen hatte und weil ich gerade an der ETH war, wurde ich viel zu Talks eingeladen. Und weil ich ja keine Ahnung von AI hatte, habe ich einfach über Dada gesprochen und quasi diese Parallele gemacht, wie wenn wir betrachten, wie damals der technologische Fortschritt am Beispiel des Flugzeugs, das 1903 irgendwie 40 Meter weit flog und 1915 gab es im Himmel Flugzeuge, die aufeinander geschossen haben. Das sind so 12 Jahre, die, wenn man sich das vorstellt, ist das ziemlich extrem. Und ich habe dann einfach auch geschaut, wie die Dadaisten darauf reagiert haben. Es war hier in Europa natürlich viel kritischer, weil man den Ersten Weltkrieg direkt vor der Haustür hatte.
Den Ersten Krieg mit großer technologischer Entwicklung.
Genau, also wo eben zum ersten Mal Flugzeuge, Panzer, Gasbomben etc. eingesetzt wurden. Und Hugo Ball meinte damals, hat das sehr kritisch gesehen und meinte, ja, jetzt werden quasi Maschinen bringen Menschen um. Es wird dann mehr in Ordnung sein, wenn Maschinen gegen Maschinen kämpfen. Hm. Und wenn man das quasi auf heute übersetzt, dann könnte man sagen, okay, es sind autonome Systeme, zum Beispiel Drohnen, die nur gegeneinander fliegen würden. Wir sind leider noch nicht so weit. Genau, und dann gab es andere Dadaistinnen wie Picabia zum Beispiel in New York, der die Maschine quasi direkt aufnahm in sein Atelier und Maschinenzeichnungen gemacht hat. Oder dann auch mit den russischen Futuristen, die ja auch zum Teil eng mit den Dadaisten zu tun hatten. Also mit, was weiß ich, Malevich oder Lisitsky und so weiter. Die haben ja auch quasi diese Idee der Maschine und des Ingenieurtums neu zelebriert und quasi Künstlerinnen und Ingenieurinnen zusammengebracht und gesagt, das sind quasi die Menschen, die jetzt eine neue Weltform jetzt in diesem Sowjet-Kontext.
In Italien ja auch, oder? Glaube ich, die Futuristen.
Die Futuristen,
ja,
genau.
Das, dann ja. War eigentlich auch wieder Anfang vom Design, also vom Italienischen.
Ja. Und so kann man natürlich diese, ich könnte sagen, Erbschaftslinie nach heute verfolgen, also damit irgendwie den Vuktemas in Russland, Bauhaus, Black Mountain College etc. Und der andere Aspekt, was ich spannend fand, ist, wenn wir heute über AI und AI-Kunst sprechen, dann gibt es ja diese generativen Programme, wo man so Begriffe nutzt, die sehr mit Surrealismus eigentlich zu tun haben. Also die Maschine träumt oder sie halluziniert und so. Und die Art und Weise, wie das bedient wird, hat sehr viel auch mit Zufall zu tun. Also man promptet irgendwas, irgendetwas kommt raus und dann wird es noch korrigiert. Und ein weiterer Aspekt, den ich auch so als Parallele gerne mache, ist, dass was die Dadaisten ja damals gemacht haben mit ihren Technologien, also mit ihren Bedienungsanleitungen im Prinzip, wie du das ja auch genutzt hast, Jeanette, mit quasi Zeitungsschnipsel ausschneiden und Gedichte schreiben oder Frottage oder Formen werfen und das Hans Arp quasi als Form nutzen, dass quasi der Zufall und andere Methoden als kreatives Mittel zugänglich zu machen für alle. Also zu zeigen, dass alle kreativ sein können. Und dieses Versprechen hat ja AI jetzt heute auch wieder. Also ich finde es erstaunlich, dass Kreativität in diesem Kontext sehr oft auftaucht. Dann auch Bewusstsein und keine Ahnung, aber das ausgerechnet mit diesen Algorithmen, was ja quasi das Gegenteil von Kreativität ist, jetzt wie neue Zugänge zu Kreativität geschaffen werden.
Ja, wollte ich gerade fragen, weil für mich ist der Eindruck, als würden ganz viele Menschen dann quasi AI die eigene Kreativität überantworten.
Ja, also ich würde sagen, man muss ein bisschen unterscheiden, von welchen Menschen man spricht. Und ich will das nicht werten.
Der Mensch im Allgemeinen.
Aber es gibt so Untersuchungen auch an der ETH, zum Beispiel in diesem Management-Kontext, da geht es natürlich darum, dass man in Firmen möglichst viel Kreativität von den Mitarbeiterinnen quasi ernten kann.
Kriegen kann.
Umsonst oder so. Und da meinen Sie, dass es AI natürlich schon so einen Zugang schafft zu Dingen, die man als kreativ bezeichnet, sprich Gedichte, Malereien, Bilder und so weiter. Und dann haben viele Leute, die, wie das in diesen Untersuchungen heißt, Low-Level Creativity sind, also nicht wir, haben dann wie einen einfachen Zugang zu dieser Welt. Und das eröffnet natürlich dann schon, ich sage jetzt mal, in diese Art von Kreativität, also einen schnelleren Zugang. Und wenn wir in dieser Skalierung bleiben wollen und von High-Level-Creativity sprechen, dann gibt es natürlich auch viele KünstlerInnen, die das eigentlich wie Wissenschaftlerinnen und Entwicklerinnen einfach auch nutzen und weiterentwickeln. Und das ist aber immer noch da kann man nicht einfach nur prompten und dann entsteht etwas Cooles.
Mhm. Also eben hier Papier, Schere und Klebstift.
Und Instagram.
Und Instagram.
Instagram hat ja die Disziplin gebracht, dass sie das jeden Tag bis 12 Uhr machen mussten. Ja.
Und darum sind auch alle Bilder quadratisch, oder?
Genau.
Ja. Es ist ein Instagram-Format, ja.
Genau, genau, die Anfrage von der Internet schon auf den physischen.
Und das ist ja auch wieder, Entschuldigung, eine Parallele, die man, ist halt das Problem, wenn wir über Dada reden, dann.
Unbedingt,
dann
nein.
Kommt es bei mir
nur
so
los.
Nur los. Ja. Dann fange ich an zu mansplainen. Nur ein, also was ich halt auch eine weitere Parallele ist, auch, dass die Dadaistinnen damals ja auch Massenmedien genutzt haben. Und das sind ja auch, das waren damals ganz neue Technologien. Und genauso machst du das ja auch heute, dass man quasi die neuesten Technologien nutzt, um quasi eine Plattform für die Kunst zu finden.
Ja, und also noch zu AI vielleicht. Ich denke auch, dass das unsere Kunst, also die menschliche Kunst, auch ganz anders noch sehr beeinflussen wird. Also eben, dass es auch auf eine Art vielleicht zu einer Verweigerung kommen kann, also oder dass es wieder mehr Punk gibt vielleicht oder mehr Free Jazz oder einfach Dinge, die eben nicht sozusagen eine Antwort sind, sondern eine Frage. Also weil AI ist ja eigentlich immer am Beantworten und will immer, gibt ja auch nicht zu, wenn es etwas nicht weiß. Sonst und ich glaube, dieses Fragende und das eben Zufällige. Also es hat einerseits in der AI gibt es Zufälle, aber sagen wir mal, in der menschlichen Kunst gibt es natürlich auch eben Methoden, Zufälle herzustellen, die AI dann wiederum vielleicht nicht kann, würde ich mal sagen. Also zum Beispiel Lyrik habe ich noch keine gute gelesen. Weil Lyrik ist eben auch eine Frage und keine Antwort.
Ja, also ich würde sagen, AI kann keine Lyrik, ja, kann auch keine Geschichte schreiben in dem Sinne. Aber was natürlich, wir sind ja immer noch in diesem Moment, wo wir sagen, ah, das ist von AI geschrieben und vielleicht werden wir bald in 3 Wochen oder so sagen, ah, das ist von einem Menschen geschrieben. Mhm. Dass dann quasi diese menschlichen Qualitäten, jetzt nicht nur im Schreiben, sondern auch im Handwerk und so weiter, eine ganz neue Gewichtung kriegen. Dass es plötzlich viel wertvoller wird.
Wäre schön,
weil
es
nicht automatisiert ist.
Handschriftlich sogar.
Oder genau.
So, ja.
Postkarten.
Ich denke, dass im Vergleich, was wir nicht können bei der KI finden, ist diese Kurven, dass wir manchmal plötzlich nehmen in unserem Leben. Diese Kurven von Entscheidungen, dass wir selber überraschend sind von uns. Und das ist, was für mich finde faszinierend. Wenn du in den Kreativprozess bist, plötzlich machst du eine Kurve.
Mhm,
und stimmt, in diese Kurve findest du etwas, oder? Und den KI finde ich so gerade, so viel alles eingepackt.
Also ich glaube auch, dass die Selbstüberraschung extrem wichtig ist im kreativen Prozess. Und also ich glaube, der Maler Lucian Freud hat mal gesagt, er male einfach immer so lange an einem Bild, bis ein Unfall passiert. Und vorher interessiert es ihn nicht. Also wenn irgendwie dann zu viel Farbe am Pinsel ist und dann läuft was runter oder etwas kippt um und macht einen Fleck und von da an beginnt dann eigentlich erst für ihn die richtige Arbeit. Und ich glaube, beim Schreiben oder beim Bilderherstellen ist, glaube ich, ist fast eine Art Hühnerhaut-Moment, wenn irgendetwas passiert, was man eben nicht erwartet hat oder wo man überhaupt nicht weiß, woher es kommt oder so. Ja. Und das eben, ja, das hat wahrscheinlich die KI auch, aber ich muss schon sagen, dass ich bis jetzt immer noch sage, ja, das ist nicht schlecht für KI. So, also es wird natürlich vielleicht in 3 Wochen wird es anders sein. Aber ich finde, ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ich gefunden habe, das ist jetzt unglaublich toll. Also eher das Gegenteil, dass ich irgendwie was Tolles sehe und dann hoffe, es sei nicht KI. Und das ist dann meistens auch nicht KI. Ja.
Ich glaube, Janet hat noch was ganz Wichtiges angesprochen, das ist der mit dem Zu gerade, mit Kurven, das ist bildlich ausgedrückt. Wenn ich von künstlicher Intelligenz hergestellte Stimmen höre, habe ich immer das Gefühl, da fehlen die Fehler. die jeder Mensch beim Sprechen halt so macht. Und,
ja. Schon besser geworden jetzt. Also es
ja, gibt natürlich jetzt immer wieder, oder?
Lispelnde Stimmen kann man jetzt auch.
Ja, natürlich. Also die sind also beim Radio meistens auch sehr selten. Aber trotz allem, ja, man merkt einfach Inflexionen. Aber wer weiß, wo es hinführt. Das ist natürlich schon so. Ich habe hier noch zwei Sätze, einen schönen Erklärungssatz, um uns wieder mal ein bisschen auf den Boden zurückzubringen. Und der hat mit der Bedeutung von da zu tun. Es gab ja mal diese berühmte amerikanische Band, die hieß Talking Heads, und der David Byrne war der Kopf von denen. Und die haben mal einen Text von Hugo Ball vertont. I Zimbra. Und es gibt ein schönes Live-Video, das ich allen nur empfehlen kann, wo er das Ganze einführt und sagt, dazumals hätten sie, die Dadaisten hätten Nonsens verwendet, um die Welt, die keinen Sinn machte, Sinn zu verleihen. Die meisten Leute werden da hingucken und denken, was für einen Sinn denn genau. Aber wie gefällt euch das Zitat?
Ja, es macht Sinn. Ich denke immer gern bei, um nochmal einen dieser alten Herren zu zitieren, bei Kurt Schwitters hat das immer sehr schön definiert. Es ist lustig, dass quasi zu Beginn von Dada Hugo Ball und zum Ende von Dada Kurt Schwitters beide das wie so ein bisschen theoretisch gerahmt haben. Und Kurt Schwitters meinte, dass man ja Dada auf drei Arten sagen kann. Also man kann Dada sagen, man kann Dada sagen oder einfach Dada. Und er meinte dann, dass Dada, also mit der Betonung auf dem ersten, das so ein bisschen, das klingt wie ein besoffener Russe oder was auch immer. Also das klingt vulgär, also Dada, Dada, Dada.
Das heißt ja auch Ja auf Russisch.
Da. Genau, ja, oder auf Rumänisch und so. Aber Dada hat einen Elan, es ist so französisch, es ist metropolitan und es hat Werf und alles. Und das ist das Dada, von dem sie sprechen. Und Dada ist, indifferent. Also es ist das, was quasi die Kunstkritiker sagen, weil sie Dada nicht verstehen. Und er meint dann, dass Dada sei der Stil unserer Zeit. Das ist quasi vulgär, plump und so weiter. So ein bisschen Locker-Room-Talk-mäßig. Und Dada ist quasi die Medizin gegen Dada. Und ich glaube, so macht es vielleicht Sinn, weil sie auch schon Dada quasi eine Anti-Kunst-Bewegung war, so Dada. Und für Kurt Schwitters war dann quasi als Folge davon März das, was wieder Kunst bringt und Form bringt. Und wie mit Dada konnte man quasi alles ein bisschen aufrühren, um quasi eine neue Ordnung zu schaffen, die wieder mehr Sinn macht.
Ja, ich habe jetzt, also auch in Vorbereitung auf diese Aufnahme, habe ich einige Surrealisten auch wieder gelesen und hatte plötzlich so das Gefühl, dass diese Gleichzeitigkeit von Form und Inhalt ohne zu erklären hat irgendetwas ganz Starkes. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, das Beschreiben ist eigentlich immer auch verharmlosen. Also solange sich etwas noch beschreiben lässt, ist es noch nicht so schlimm. Und wenn du dann aber eben im Schützengraben drin sitzt und dort irgendwas stammelst, dann hat das irgendwie, ist das viel, viel fast rauer und härter. Und also ich sehe ein bisschen das mit dieser Sinnlosigkeit, die eben dann Sinn macht, weil sie eben nicht mehr bereit ist, irgendetwas zu erklären oder zu beschreiben, sondern einfach lebt, sozusagen. Also, oder kreatürlich ist auf eine Art, ja, vielleicht.
Ja, von meinem Gefühl, das ist mehr unruhig zu bleiben. Einfach unruhig zu bleiben. Es ist eigentlich wie eine nasse Seifenpastille, oder? Das kann man nicht angreifen, das immer rutscht.
Es rutscht immer davon.
Ja, oder eine Fisch im Teich, also etwas, das immer rutscht. Das ist für mich diese Vorstellung.
Es gab ja auch eine Dada-Seife von Bergmann und Kohn.
Ah ja.
Ja, ja. Die Steckenpferde. Vielleicht noch Hugo Ball, um wieder ihn zu erwähnen, hat in seinem Buch «Die Flucht aus der Zeit» auf der ersten Seite 1913 schreibt er, dass die Welt sich so darstellt, dass wir alle es herrscht ein Wirtschaftsfatalismus und der weist uns allen eine Rolle und Funktion zu. Und dann in der Mitte der Seite sagt er, was Not tut, ist eine Liga von Menschen, die dem widerstehen. Und am Schluss der Seite sagt er, wir brauchen eine Liga von Menschen, die quasi orgiastisch sich dem Gegenteil von all dem hingeben, was nutzbar und brauchbar ist. Also quasi dieser Entzug aus der Produktion. Und das wäre vielleicht auch eine andere Art von Unsinn für den Sinn. Also quasi, indem ich nichts tue, mich aus diesem Wirtschaftsfatalismus rausziehe. Das haben wir auch während der Pandemie relativ zügig gemerkt. Also wenn niemand mehr etwas tut, dann kollabiert das ganze System. Und das war, glaube ich, so, das könnte man natürlich auch quasi als Antwort für...
Also dass da eigentlich auch was Antikapitalistisches hat.
Ja, also ja.
Durch die Verweigerung, ja. Ja.
Gut, ich glaube, das war insgesamt ein schönes Schlusswort auch, muss ich sagen. Ich möchte zum Schluss doch noch einen dieser Texte hier vorlesen von dir, Janet. Ich weiß noch nicht genau, wie man ihn betont. Vielleicht gibt es da noch verschiedene Möglichkeiten. Ich überbrücke mal die Zeit damit zu sagen, dass Dada auch vermutlich zu den ersten Wortäußerungen eines Kindes gehört, auf dem Weg zum Spracherwerb. Also gut, drittes Bild von oben rechts mit der, aha, Dada, eine Glaubensfrage. Was ist gutes Leben? Eine Frage, die wir vielleicht ein anderes Mal beantworten wollen. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Janet Berrettini, Adrian Notz und Raphael Urweider. Mein Name ist Erik Fackung und dies war der Kulturstammtisch.